Und das ist halt dieses Thema, wir müssen weg von Compliance hin zu Action. Ja? Also wir müssen was tun. Und das war aber auch die Intention der Regulatorik. Ja? Also die Intention der Regulatorik war nie, Unternehmen zu bestrafen, weil sie einen Bericht nicht abgeben. Ja? Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich jedes Mal versuche zu erläutern. Und das aber anders zu denken, ist für viele Unternehmen extrem schwierig.
Willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Felix und Martin.
Herzlich willkommen der Wirtschaft, Martin und Lisa. Schön, dass ihr da seid. Lisa, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Coca-Cola. Ich brauche viel Zucker, leider.
Dann hole ich uns mal drei und würde sagen, Prost.
Prost.
Prost. Hallo auch von meiner Seite, Lisa. Ich darf dich kurz vorstellen. Du hast in München BWL studiert und in Köln ebenfalls in BWL promoviert. Danach warst du lange Zeit an der Cologne Business School, wo du zum einen Professorin für strategische und nachhaltige Beschaffung warst und zum anderen auch lange Zeit die Präsidentin der Hochschule warst. Letztes Jahr hast du den Ispira Think Tank für nachhaltige Lieferketten gegründet, mit dem Ziel, Unternehmen bei der Umsetzung der europäischen Nachhaltigkeitsgesetze zu unterstützen und hierbei Forschung und Praxis zusammenzudenken. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und wollen mit dir heute vor allem darüber sprechen, wie die Lieferkettengesetze zu einer gerechteren Wirtschaft und der Durchsetzung von Menschenrechten beitragen können und wie sie sich auch auf Unternehmen auswirken.
Genau, ganz kurz, bevor wir inhaltlich in die Folge einsteigen, noch ein kurzer Hinweis an unsere HörerInnen in eigener Sache. Wir möchten nämlich gerne von euch erfahren, was euch an unserem Podcast gut gefällt, was wir besser machen könnten und welche Themen und Gästinnen ihr gerne mal in der Wirtschaft hören würdet. Dazu haben wir eine Umfrage erstellt, die wirklich nur 3 Minuten braucht, um sie auszufüllen. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr mitmacht und uns eure Meinung sagt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Internetseite. Und wir freuen uns über eure Teilnahme. Und dann gebe ich jetzt ab an Felix für den inhaltlichen Start dieser Folge.
Ja, und damit steigen wir in die erste Runde ein. Seit 2023, also seit fast 3 Jahren, gilt das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das Gesetz verpflichtet große Unternehmen in Deutschland, die Menschenrechte und auch einige ausgewählte Umweltstandards in ihren Lieferketten zu achten. Hierzu gehört beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit und das Recht auf faire Löhne. Im letzten Jahr wurde außerdem die EU-Lieferkettenrichtlinie verabschiedet. Häufig wird sie auch als EU-Lieferkettengesetz bezeichnet. Eigentlich sollten jetzt die EU-Mitgliedsländer die Richtlinie in ihr jeweiliges nationales Recht überführen, was für Deutschland bedeutet, dass das deutsche Lieferkettengesetz dann eben auch nochmal an das europäische Recht angepasst werden muss. Jetzt hat aber die EU-Kommission Anfang dieses Jahres unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung ein sogenanntes Omnibus-Paket vorgestellt, welches das EU-Lieferkettengesetz sehr stark aushöhlen soll. Erst vor wenigen Wochen wurde diese Abschwächung auch vom EU-Parlament dann verabschiedet, wo auch nochmal hervorgehoben werden muss, dass diese Abschwächung nur dadurch zustande kam, dass die EVP, also die konservativen Parteien im EU-Parlament, gemeinsam, also wo auch die CDU, CSU dabei ist, gemeinsame Sache mit den rechtsextremen und faschistischen Parteien im EU-Parlament gemacht haben. Und so, das jetzt erstmal im Schnelldurchlauf. Wir gehen da sicher nochmal genauer drauf ein. Bevor wir jetzt aber weiter auf die politischen Prozesse eingehen, nochmal die Frage an dich, Lisa. sowohl das deutsche als auch das europäische Lieferkettengesetz basieren auf dem Prinzip von unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Kannst du uns erklären, was da dahinter steckt und was Unternehmen denn aktuell im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes, was ja schon seit fast 3 Jahren gilt, machen müssen?
Also im Prinzip ist im deutschen LKSG sind 6 verschiedene Themen, Menschenrechtsthemen genannt, die aber im Prinzip auf den UN-Prinzipien basieren und auf dem, was die ILO rausgibt, also die International Labor Association. Also von daher, das ist relativ einfach und konkret formuliert, worauf man sich beziehen sollte. Und wie gesagt, im LKSG sind nur sehr wenige ökologische Themen drinnen. Das ist jetzt der große Unterschied zum europäischen Lieferkettengesetz.
Ja, also jetzt eben der.
Jetzt muss ich mal richtig ausholen, ja, weil das ist eigentlich eins meiner Hauptthemen, weil, wie gesagt, der Fokus auch in der politischen Kommunikation immer auf Compliance liegt und auf den Strafen, die dahinter liegen. Ja, also ich hatte ganz am Anfang, als das Lieferkettengesetz rauskam, durfte ich auch mal ein Interview geben und da wurde ich andauernd gefragt, sollen die Strafen nicht erhöht werden? Und dann habe ich immer gesagt, warum der Fokus auf den Strafen? Ja, also wenn es Strafen gibt, versucht man ja immer nur, das zu umgehen. Es geht ja darum, dass wir versuchen, wieder mehr Resilienz in die Lieferketten zu kriegen und da möchte ich kein Unternehmen bestrafen dafür. Und wie gesagt, das ist auch etwas, was überhaupt nicht klar ist. Wenn ich jetzt keinen Bericht abgebe, werde ich nicht dafür bestraft. Ich werde dafür bestraft, wenn ich Menschenrechte verletze, ja? Mhm. Oder wenn ich ökologische Klimaziele nicht einhalte, ja? Wenn ich nichts tue, ja? Sobald ich was tue, bin ich aus der Regulatorik draußen, weil ich muss es nur tun. Ob es dann funktioniert oder nicht, ist eigentlich egal, ja? Sondern die Regulatorik wollte die Unternehmen ja nur inspirieren, diese nachhaltige Transformation zu starten, weil wir das benötigen wir einfach, weil sonst geht die Welt halt irgendwann nicht mehr so weiter oder wir leben nicht mehr so angenehm, wie wir halt jetzt noch leben, ja. So, das ist der Hintergrund, der eigentlich hinter diesen Themen steckt. Das Wichtige, was Unternehmen auch wirklich verstehen müssen, ist, sie haben einen extrem hohen Spielraum zu entscheiden, wo ist Impact und wo ist kein Impact. Also du sollst dich auf die Themen der Nachhaltigkeit fokussieren, wo du etwas verändern kannst. Mhm. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mit den Unternehmen diskutiert, die haben zu mir gesagt, aber wir brauchen ein bisschen Palmöl, um das herzustellen. Und dann habe ich gesagt, wie viel ist das vom Einkaufsvolumen? 0,8%. Habe ich gesagt, vergessen Sie es. Ja? Nein, es ist Palmöl. Habe ich gesagt, aber Sie haben keinen Impact. Ja, weil sie können nichts verändern, wenn sie nur 0,8%, vielleicht 100.000 Volumen haben. Ja, da verändert sich nichts. Und das ist das, was die Regierung auch möchte. Ja, dass die Unternehmen wirklich sagen, was ist die wichtigste, die risikoreichste Warengruppe? Was sind die wichtigsten Lieferanten in dieser Warengruppe? Und wie gehe ich dann mit denen um? Ja, und wir müssen ganz andere Beziehungen zu Lieferanten aufbauen in der Zukunft, weil die Lieferanten haben das Wissen, haben die Themen, haben die Daten. Aber wir müssen jetzt eine andere Logik finden, diese Daten zu bekommen, damit die Daten dann auch für beide Parteien einen echten Mehrwert haben. Ja, also die, und das ist halt dieses Thema, wir müssen weg von Compliance hin zu Action. Ja, also wir müssen was tun. Und das war aber auch die Intention der Regulatorik. Ja, also die Intention der Regulatorik war nie, Unternehmen zu bestrafen, weil sie einen Bericht nicht abgeben. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich jedes Mal versuche zu erläutern. Und das aber anders zu denken, ist für viele Unternehmen extrem schwierig.
Jetzt hast du schon sehr viel angesprochen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Du hast jetzt schon klar gemacht, es geht darum, dass Unternehmen sich ihre Risiken anschauen müssen in der Lieferkette und priorisieren müssen, was sie da angehen. Und dass es darum geht, dass Unternehmen was machen und sich bemühen und nicht unbedingt darum, dass sie am Schluss auch unbedingt Erfolg haben müssen. Und es geht auch nicht um Strafen. Trotzdem jetzt vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Kannst du uns nochmal ein bisschen konkreter erklären, was genau hinter Sorgfaltspflichten steckt? Was sind so Schritte, die jetzt ein Unternehmen machen muss, um Menschenrechtsverletzungen anzugehen?
Ja, das sind die Themen der Risikoanalyse. Mhm. Ja, also das ist ja relativ plausibel vorgegeben. Du musst halt erstmal gucken, was sind die allgemeinen Risiken, ja, also einer Branche oder eines Landes, ja. Und dann gehst du eben in die konkreten Risikoanalyse deiner eigenen Lieferkette. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben. Das macht fast kein Unternehmen. Ja, also die bleiben alle auf diesem allgemeinen Level stecken. Aber selbst wenn der Lieferant in diesem Land oder in dieser Branche ist, heißt das lange noch nicht, dass er das Risiko hat. Ja? Mhm. Also deswegen muss ich mit dem Lieferanten erstmal in dieses Thema reingehen und ich muss das dann eben verbinden. Diese allgemeinen Risikodaten muss ich verbinden mit meiner eigenen, ich nenne das immer Heatmap, der Lieferkette, ja, dass ich eben sage, okay, in welchen Ländern ist denn ein Risiko, wie viele Lieferanten habe ich da, wie hoch ist mein Beschaffungsvolumen da und da muss ich das eben Stück für Stück identifizieren und dann muss ich den Dialog mit dem Lieferanten aufnehmen, ja, das ist auch ganz wichtig, dass man das gemeinsam mit den Lieferanten lösen muss, ja, also das heißt, ich am besten wäre es, wenn man sich wirklich 10 bis 15 mehr Lieferanten sind es gar nicht pro Unternehmen. Also wenn ich jetzt vom Mittelständler rede, also nicht von einem Großkonzern, aber so viel haben wir ja gar nicht in Deutschland. Deswegen, es geht ja hauptsächlich um den Mittelstand. Dann habe ich am Ende des Tages 10 Lieferanten, mit denen ich wirklich in den Deep Dive gehen muss, ja, wo ich dann überlege, okay, wie kriege ich das zum Beispiel? Habe ich ein sehr schönes Beispiel von der NGO mit Save the Children. Ja, die hat das wunderbar erklärt, wie man überhaupt draufkommt, ob es Kinderarbeit gibt. Ja? Also das Audits oder so nutzen dann nichts, sondern du musst wirklich mit den Kindern vor Ort reden. Ja, und dafür gibt's ja die NGOs. Ja, die können dir helfen, weil die haben die Expertise vor Ort für ein bestimmtes Thema. Und dann muss man mit dieser NGO vor Ort zum Lieferanten gehen und sagen: Jetzt bitte zeig mir mal ehrlicherweise die Geburtsurkunden der Kinder, die hier leben. Oder du redest mit den Kindern, ja, und sagst: Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Ja, und dann kommen die Dinge auch raus, ja, weil die Unternehmen oder die Lieferanten versuchen das ja zu verstecken, ja, vor Ort. Und wenn dann die Kinder eine vernünftige Umgang finden, ja, dass sie trotzdem in die Schule gehen können und dann am Nachmittag arbeiten, damit die Familien überleben können, dann haben wir eine saubere Lösung gefunden, ja, das Thema in den Griff zu kriegen. Also von daher ist auch das Wichtige, dass man dann vor Ort auch mit NGOs, mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, die letztendlich nur in der Lage sind, diese Infos zu bekommen. Ja? Also das, ich kann dem Lieferanten nicht einfach irgendwas zuschicken, weil der schreibt dann irgendwas rein. Ja? Und das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und wenn ich am Ende des Tages, wie gesagt, die Menschenrechtsverletzungen in den Griff kriege, ja, wie Sklaverei oder unfaire Löhne und so weiter, dann habe ich ja auch einen riesen Mehrwert, weil die Produktivität extrem steigt, ja, in diesen Ländern. Und wir müssen uns ja auch mal vor Augen führen, dass wenn jetzt Teile der Lieferketten noch weiter einbrechen, wie das aktuell schon der Fall ist, ja, nehmen wir Kakao, das passiert nächstes Jahr mit Kaffee genauso, ja. Also dann werden wir viele Dinge nicht mehr haben, ja, bei uns in Europa. Und deswegen ist das, glaube ich, für jedes Unternehmen verständlich und auch für jeden Konsumenten verständlich, dass wir da Wege finden müssen, diese Themen in den Griff zu kriegen. Und das ist die Intention der Regulatorik, ja. Also dass man eine saubere Risikoanalyse macht.
Mhm. Worin unterscheidet sich denn die europäische Lieferkettenrichtlinie noch vom deutschen Gesetz und wo geht sie über das deutsche Gesetz auch nochmal hinaus? Wo sind nochmal die Fortschritte der europäischen Lieferkettengesetzrichtlinie im Vergleich zum deutschen Lieferkettengesetz?
Also der Hauptunterschied ist, dass das LKSG nur die Menschenrechte in den Fokus stellt. Mhm. Und das ist eben beim CSDDD nicht mehr der Fall, also bei der europäischen Variante, weil da ist zumindest auch die Verpflichtung, du musst einen Klimaplan haben, also versuchen, die Klimaziele einzuhalten. Und da sind die ökologischen Themen genauso drinnen wie die sozialen Themen. Aber von der Logik her, mit der Risikoanalyse und der Umsetzung, ist es genau das Gleiche wie das LKSG. Also sage ich eigentlich deutschen Unternehmen immer, wir haben einen Wettbewerbsvorteil.
Weil sie schon schneller, also schon die Erfahrung haben.
Weil wir es eigentlich schon wissen könnten, tun wir aber nicht, weil die Berichtspflichten andauernd aufgeschoben wurden, ja, dann kostet das überhaupt nichts mehr, ja, sondern ganz im Gegenteil, es bringt extrem viel Kostenersparnis, was aktuell sehr hilfreich wäre aufgrund der schlechten finanziellen Lage der meisten Unternehmen, ja. Und das Verständnis fehlt halt völlig.
Und weil dieses Verständnis jetzt gefehlt hat, gab es sehr starken Druck eben auf die europäische Richtlinie, die ja eigentlich letztes Jahr schon verabschiedet wurde und sie wurde jetzt nochmal sehr, sehr stark abgeschwächt. Es ist jetzt noch nicht ganz zu Ende, dieser politische Prozess, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen so passieren. Was sind denn die heftigsten Abschwächungen oder das, was jetzt wieder rausgenommen wurde, was eigentlich wichtig wäre, um Menschenrechte und Umwelt und Klima zu schützen?
Also aktuell ist ja nur beschlossen, dass die also berichtspflichtigen Unternehmen noch weiter nach oben geschoben wurden. Aber das ist eigentlich völlig egal, weil das war auch, wie gesagt, ich habe meinen ersten Beitrag geschrieben, als das LKSD 2021 aktuell wurde, weil ich nie verstanden habe, was diese Größenschwellen von Unternehmen bedeuten sollen, weil sobald ich in der Lieferkette drinnen bin als Stakeholder, muss ich auch mein eigenes Risiko kennen, weil sonst habe ich ein Problem, ja, so oder so, egal ob es die Regulatorik gibt oder nicht. Und die europäischen Länder haben ja alle den UN Social Pact unterschrieben. Und das heißt ja, dass ich kein Gesetz inhaltlich abschwächen darf, das Menschenrechte beinhaltet. Und ich muss permanent nachweisen, dass ich mich nach vorne entwickle. Und deswegen haben sie sich jetzt halt versucht, über das Thema, wir schießen so viele Unternehmen wie möglich aus der Berichtspflicht raus, ja, und nennen das jetzt Entbürokratisierung. Aber das stimmt nicht, ja. Es ist totaler Bullshit, weil, wenn ich das Wort so verwenden darf, ja, weil es wird jetzt noch viel schlimmer. Wo sollen denn die großen Unternehmen, die noch berichtspflichtig sind, die Informationen herbekommen? Lieferanten dürfen sich jetzt wehren. Du darfst keine Standardfragebögen mehr schicken. Wenn der Lieferant nachweisen kann, dass das Risiko, zu dem er befragt wird, gar nicht existiert, kann er einfach zurückschreiben, Dankeschön, kann sie sogar anzeigen als Unternehmen. Also wir können in so vielen zivilrechtlichen Streitereien landen nächstes Jahr, ja, weil es ändert nichts, ja, ob ich berichtspflichtig bin oder nicht. Sobald ich in einer Lieferkette drinnen bin, die extreme soziale oder ökologische Risiken hat, ja, muss ich weitermachen.
Vielleicht zum Abschluss, um jetzt quasi nochmal zusammenzufassen, deine Einschätzung zu den Lieferkettengesetzen erstmal allgemein. Wo würdest du vielleicht in einem Satz oder zwei Sätzen, worin siehst du die größten Stärken der aktuellen Lieferkettengesetze?
Die Stärke ist, dass ich als Unternehmen ein perfektes Template habe, um genau diese Risikosituation zu verstehen. Weil die Datenpunkte geben dir einfach einen extrem coolen Überblick, ja, worum es geht. Und du kannst dich entscheiden als Unternehmen, worauf du den Fokus legen willst, wo du dann eben einen Mehrwert für dein Unternehmen siehst. Mhm. Ja, und das ist genau diese Thematik, die ich einfach in den Gesetzgebungen sehe.
Und wo siehst du Schwächen und Verbesserungspotenziale?
Ja, die Schwächen, die ich jetzt sehe, ist halt einfach dadurch, dass man so viele Unternehmen in dem Glauben lässt, dass wenn die Berichtspflicht wegfällt, auch die Sorgfaltspflichten wegfallen, ja, dass die jetzt glauben, nö, ich muss nichts tun, ja, setz mich wieder entspannt hin und mach nichts mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das führt zum einen zu noch mehr Dramatik in unserer wirtschaftlichen Situation. Ja, und zum Zweiten wird es leider auch dann ein Stück weit dazu führen, dass die Unternehmen, die es jetzt schon wirklich gut hinbekommen, nicht mehr wahrgenommen werden. Und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Ja, also wir sollten uns auf die Unternehmen fokussieren, die es schon wirklich perfekt umsetzen. Und das sind auch lustigerweise die Unternehmen, die keine finanziellen Probleme haben, ja, mhm. Obwohl sie sich dem Thema Nachhaltigkeit schon so lange widmen, ja, und das ist eben auch ein empirischer Mehrwert, aber die gehen halt gerade komplett unter, ja, weil man nur diese Entbürokratisierung in den Vordergrund stellt und den Unternehmen in den Glauben lassen will, dass sie nichts mehr machen müssen, ja.
Okay, super, vielen Dank dir. Über die Nutzen und Herausforderungen für Unternehmen sprechen wir gleich nochmal. Jetzt würde ich einmal kurz zur Auflockerung eine Runde kurze holen. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Du hast auch einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Bist du bereit, Lisa?
Ja, okay, ja? Schauen wir mal.
Okay. Was ist deine Lieblingswirtschaft, deine Lieblingskneipe oder dein Lieblingscafé?
Mein Lieblingscafé. Ich trinke nicht mehr so viel Kaffee, weil eine Tasse Kaffee 160 Liter Wasser braucht, ja, aber ich bin sehr Süßstoff- und zuckerorientiert. Ja, ich fällt mir ehrlich gesagt nichts zu ein. Ich backe lieber selber und mache mir das selber zu Hause, als jetzt irgendwo ins Café zu gehen. Ich bin halt eine Österreicherin und sehr dem den Keksen und dem Kuchen verbunden sozusagen.
Sehr gut.
Auch schön. Am 11.11. warst du ...
Schön zu Hause.
Okay.
Lieber Professorin oder Beraterin?
Oh, Professorin.
Welche Marketingmaßnahme würdest du aktuell der Bundesregierung nahelegen?
Sich ein bisschen mehr Wissen anzueignen.
Okay.
Wir sind ja weiterhin in der Wirtschaft hier. Welches ist dein Lieblingskölsch?
Ich trinke kein Bier, sorry.
Alles klar. Das Interessante an BWL ist?
Ja, Zukunftsstrategien für Unternehmen entwickeln zu können.
Gegen den Fachkräftemangel sollte die deutsche Bundesregierung
dem C-Level erklären, dass man mit seinen Mitarbeitern ein bisschen empathischer umgehen muss.
Und dann als letzte Frage, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Ich bin optimistisch. Also ich bin immer noch der Meinung, wir kriegen das hin. Viele sind es leider nicht mehr, aber wir können es hinkriegen. Also rein wissenschaftlich gesehen ist es machbar, aber da müssen wir halt jetzt schon langsam anfangen. Also wir können nicht noch 3-4 Jahre so weitermachen wie bisher.
Super, danke dir. Das waren schon die kurzen. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Und dann geht's inhaltlich weiter mit Felix.
Genau, dann gehen wir in die nächste Runde und wollen jetzt nochmal mehr auf die Praxis schauen. Du hast sowohl in deiner Forschung, aber jetzt vor allem wahrscheinlich auch durch die Arbeit in deinem Think Tank einen guten Einblick in die Unternehmenspraxis bekommen, was jetzt auch die Umsetzung des Lieferkettengesetzes angeht. So ein bisschen hast du schon beschrieben, dass viele Unternehmen es leider nicht verstehen, dass es ihnen hilft. Sieht man trotzdem, dass sich in den Unternehmen durch das deutsche Lieferkettengesetz etwas getan hat?
Also, wie gesagt, ich fokussiere mich mit Optimismus immer nur auf die Unternehmen, die wirklich etwas verändern wollen. Mhm. Und ich habe wirklich diverse Beispiele von Unternehmen, die es ganz alleine hingekriegt haben, noch mit einer Person, die dann quasi Nachhaltigkeit und Einkauf verbindet. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es so viel gute Beispiele und wir müssen kommunizieren, ja, gemeinsam, weil es ist, natürlich muss man aus Fehlern immer lernen, ja, aber wir sollten jetzt eigentlich Wege finden, damit nicht mehr so viele Fehler gemacht werden, ja, damit man aus den Themen lernt, was andere schon hinbekommen haben, damit man den gleichen Fehler nicht nochmal macht, ja. Und das ist aber auch so ein Stück weit das Problem, was ich auch immer versuche, bei den Vorträgen ein bisschen hinzukriegen, weil die meisten Unternehmen haben immer noch Panik, dass sie durch Veröffentlichung von dem, was sie im Thema Nachhaltigkeit machen, Wettbewerbsvorteile verlieren. Ja? Und das müssen wir auch viel besser kommunizieren, dass man ganz im Gegenteil, ja, je mehr man über diese Nachhaltigkeitsthemen, die man erfolgreich hingekriegt hat, kommuniziert, desto transparenter wird die gesamte Lieferkette und desto erfolgreicher bin ich. Ja? Also ich verliere nichts durch Nachhaltigkeit, sondern ich gewinne nur.
Kannst du vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele nennen, wenn du sagst, es gibt, du arbeitest mit Unternehmen zusammen, die wirklich konkret schon erfolgreich was umgesetzt haben, wo sich auch wirklich was zum Besseren gewandt hat in den Lieferketten. Kannst du da vielleicht kurz irgendwie ein Beispiel nennen, was Unternehmen da für ein Risiko entdeckt haben und was sie dann konkret wirklich umgesetzt haben, was zu Verbesserungen geführt
hat? Also wie gesagt, man muss jetzt schon mal als erstes sagen, dass also die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben halt auch sehr viele Lieferanten in Europa. Mhm. Ja, und da ist das Risiko sowieso überschaubar, ja. Also, aber die zwei wesentlichen Themen waren wirklich, dass man jetzt bei einem Unternehmen die Lieferanten in Brasilien hatten, ja. Die haben dann wirklich ein Konzept aufgebaut, haben sich nur auf diese zwei Lieferanten konzentriert in Brasilien, weil sie gesagt haben, wenn wir die verlieren, verlieren wir 40% von unserem Umsatz. und haben dann mit denen ein Audit gemacht, aber vor Ort und alleine, also ohne eine Agentur, und haben dann quasi diese zwei Lieferanten komplett an die Gesetzgebung aus Europa anpassen können. Und das sind jetzt die Lieferanten, die ihre quasi, die würden ihnen bei jedem Problem helfen. Also du hast jetzt, die haben keine Ausfälle mehr in den Lieferketten, ja, sondern die kriegen immer die Waren geliefert, egal welche geopolitischen Probleme wir haben oder sonstiges, ja. Also ich würde sagen, eins der wesentlichen Themen ist immer, dass du dann einen richtigen Partner hast in der Lieferkette. Und diese Lieferanten sind dir so dankbar, wenn du das dann entsprechend umsetzt, dass die, egal was passiert, dich immer beliefern werden. Und das ist das, was wir brauchen, also diese Partnerschaften. Und das ist auch noch mit einem anderen Unternehmen, die haben was Ähnliches gemacht. Also die brauchten einen Rohstoff für die chemische Reinigung. Das basiert aber auf einer pflanzenbasierten Rohstoff. Und das war auch sehr kritisch, weil, wie gesagt, dass die Lieferanten in der Region einer nach dem anderen pleite gegangen ist. Ja, und dann haben die eben auch mit dem Lieferanten zusammen ein gemeinsames soziales System aufgebaut, damit das Unternehmen in dem Land auch wieder attraktiver wird. Zum Beispiel bei China ist es ja auch so, dass die chinesischen Lieferanten haben ja das Riesenproblem mit den Wanderarbeitern und dass nach Silvester eben kaum noch jemand wieder zurückkommt. Und dem Unternehmen ist es halt gelungen, dadurch, dass man die Schlafräume schöner gestaltet hat, dass man ein nettes Restaurant sozusagen aufgebaut hat, eine Kantine, dass man rund um die Firma ein bisschen Bäume hingesetzt hat und das grüner gemacht hat, dass am Ende des Tages 89% der Mitarbeiter wieder zurückgekommen sind, ja. Also das ist für mich so zwei Beispiele. Und in Europa ist es aber hauptsächlich eben auch das Thema, dass du dann die Lieferanten dabei unterstützt, dass sie ihre vorgelagerte Lieferkette in den Griff kriegen, ja.
Und danke dir auf jeden Fall für die Beispiele. Ich glaube, das war sehr anschaulich. Gibt es denn auch Fälle, wo Unternehmen merken, okay, da gibt es Risiken in unserer Lieferkette und dann sich entscheiden, nicht mehr mit diesen Lieferanten zusammenzuarbeiten oder andere Lieferanten zu nutzen, weil sie merken, dass dort Menschen- und Umweltrechte nicht geachtet werden?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, ja, da habe ich auch eine sehr eigene Sichtweise drauf, ja, weil, also, es steht in den Lieferkettengesetzen eigentlich immer drinnen, dass es ist die letzte Option, den Lieferantenvertrag aufzuheben, ja. Also das stand nie drinnen, dass du die Lieferanten quasi dann wegschicken musst, wenn du das Risiko nicht in den Griff kriegst, ja. Aber du musst jetzt mal zwei Dinge beurteilen. Erstmal muss man beurteilen, ist der Lieferant für mich irgendwie relevant? Mhm. Ja, also wenn er für mich nicht relevant ist, dann kann man das Risiko erstmal lassen, weil das ist jetzt dann für meine Lieferkette nicht so entsprechend umsetzbar. Und das Zweite ist halt immer, kann ich mit dem Lieferanten eine gemeinsame Lösung finden? Ja, also wichtig ist es, dass du erstmal ehrlich kommunizierst, was die Themen sind. Du kannst aktuell nicht alle Menschenrechte in den Griff kriegen in der Lieferkette. Das ist nicht möglich, ja. Aber du sollst ehrlich sein, wo die Themen sind und dann Stück für Stück ein Thema nach dem anderen versuchen umzusetzen. Und diese ganze Logik, die Unternehmen immer noch rausschicken an ihre Lieferanten, wenn ihr unsere Vorgaben nicht erfüllt, ja, dann beenden wir die Verträge. Das sage ich immer nur lachend zu den Unternehmen, ja, mach das doch, ja. Es gibt ja nicht mehr genug Lieferanten, ja. Also du musst ja gucken, dass der Lieferant, der für dich wichtig ist, ja, der für dein Geschäftsmodell, für deine Vertriebsstruktur wirklich der Kernlieferant ist, ja, den musst du irgendwie behalten, ja. Und das war dieses brasilianische Beispiel, was ich so cool fand, ja, weil die einfach gesagt haben, nein, ich habe alles andere erstmal sein lassen, weil wenn ich die zwei Lieferanten verliere oder mit denen nicht mehr arbeiten darf, weil ich eben gegen die Regulatorik verstoße, ja, dann habe ich ein echtes Problem, ja. Und so müssen die Unternehmen denken, ja. Also, dass man wenn jedes Unternehmen das machen würde, ja, mit seinen wichtigsten Lieferanten das so umzusetzen, dann hätte man schon lange keine Probleme mehr in der Lieferkette, ja.
Mhm. Ja, du hast jetzt ja wirklich, glaube ich, sehr gut rausgestellt, dass du viele Vorteile siehst für die Unternehmen. Und jetzt ist es ja trotzdem so, dass vor allem große Lobbyverbände in den letzten Jahren, also Unternehmenslobbyverbände in den letzten Jahren wirklich laut Stimmung gegen Lieferkettengesetze gemacht haben. Ne? Unternehmen würden dadurch mit bürokratischen Auflagen überschüttet, von NGOs mit Klagen überzogen werden und vor allem nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Da jetzt ja die Lieferkettengesetze abgeschwächt werden sollen, scheinen diese Erzählungen ja irgendwie auch zum großen Teil erfolgreich zu sein. Du hast jetzt ja schon dargestellt, dass eigentlich diese Gesetze für die Unternehmen auch viele Vorteile bilden. Teilt denn die große Mehrheit der Unternehmen trotzdem die Ablehnung der Lieferkettengesetze?
Also ich würde, aktuell würde ich sagen, ja. Also was ich höre, dass die meisten halt sagen, also Nachhaltigkeit steht jetzt nicht mehr auf unserer Agenda, weil es gibt ja keine Berichtspflichten mehr und deswegen ist uns das auch egal. Mhm. Also Studien haben wir genug, ja. Also die beweisen, dass es keine finanziellen Nachteile gibt, wenn du Nachhaltigkeit machst. Aber wir müssen das in so einen Gesamtkontext bringen. Ja, das ist das, warum ich auch den Think Tank gegründet habe, weil wir müssen irgendwie die Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen. Also wir müssen immer gucken, dass wir das so umsetzen, dass die Unternehmen es dann auch verstehen, ja, und auch umsetzen können. Und da hängen wir jetzt gerade dran und versuchen das auch aus der Theorie heraus noch ein bisschen zu unterstützen. Aber rein theoretisch haben wir wirklich genug Forschungs-Megastudien und was immer es da auch gibt weltweit. Und bei keiner Studie kommt irgendwie raus, dass du tatsächlich einen finanziellen Nachteil hast, wenn du auf das Thema Nachhaltigkeit setzt.
Vielleicht nochmal darauf eingehend, du hast es eben schon gesagt, dass es ja auch einige Unternehmen gibt, die eben ihre Sorgfaltspflichten einhalten, sowohl was Umweltstandards als auch Menschenrechtsthemen angeht. Für diese Unternehmen würde ja ein Lieferkettengesetz zu einem faireren Wettbewerb führen und letztendlich einen Dumping durch Konkurrenten verhindern, weil sich dann alle quasi an diese Standards halten müssten. Also müsste es ja schon Unternehmen geben, die quasi ein Interesse an diesen Lieferkettengesetzen haben. Wieso hat man das Gefühl oder wirkt es nicht so, als würden die sich jetzt deutlich stärker für ein Lieferkettengesetz einsetzen, sondern man hat so das Gefühl, von Unternehmensseite kommt vor allem Gegenwind gegen das Lieferkettengesetz?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das hat was mit Kommunikation zu tun. Ja, also die Kommunikation stimmt nicht. Aber da habe ich ehrlich gesagt auch noch keine wirkliche Lösung dafür gefunden. Also es gibt ja diesen Begriff Greenhushing. Das heißt, dass Unternehmen sich nicht trauen zu kommunizieren, was sie tatsächlich machen. Und auch Anwälte sagen dir immer, schreib in die Berichts, in die Reportings immer nur so wenig wie möglich Inhalt rein, ja, damit man dir nicht im Nachhinein wieder Greenwashing oder sonst was vorwerfen kann, ja, so. Und das ist, glaube ich, mal ein Riesenthema, ja, dass wir einfach Unternehmen auch deutlich machen müssen, wenn ihr es irgendwie in eure Strategie eingebaut habt, Nachhaltigkeit, und versucht, das umzusetzen, kann man euch nicht verklagen, ja, weder zivilrechtlich noch sonst irgendwie, ja. So, das muss mal klar werden, glaube ich, als erster Punkt. Also das sind alles so Themen, die aus meiner Sicht was mit Kommunikation zu tun haben und der Angst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ärgert mich auch an den Verbänden so, ja, dass anstatt die Unternehmen, es gibt Verbände, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Verbände, die sich wirklich für ihre Mitglieder einsetzen und versuchen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, damit es denen leichter fällt, ja, das umzusetzen. Aber die meisten Verbände verhalten sich genauso wie die Politik oder die großen Unternehmen, bloß keine Mitglieder verlieren, ja, und deswegen einfach dem quasi nachjammern, was die anderen Unternehmen von einem wollen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass viele Unternehmen es gar nicht sagen wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann aus dem Verband oder aus irgendwelchen Netzwerken ausgeschlossen werden, wenn sie behaupten, dass Nachhaltigkeit funktioniert. Also ist jetzt meine Vermutung nur, ja, aber ich habe irgendwie so manchmal das Gefühl, dass sich die Unternehmen, die es wirklich gut machen, gar nicht trauen, es zu sagen, weil dann wird ja auffallen, dass diese ganzen Themen, die da von den großen Unternehmen aufgegriffen werden, gar nicht stimmen. Ja, so, also.
Ja, das ist ja eigentlich echt spannend, ne? Also man könnte ja denken, dass es was wäre, was öffentlichkeitswirksam und marketingtechnisch jetzt erstmal ein Pluspunkt wäre.
Das müssen wir wieder hinkriegen, ja, dass es wieder was Positives wird, ja.
Vielleicht noch zum Abschluss als Frage, weil es ging jetzt ja darum, die Lieferkettengesetze, also du hast deutlich gemacht, dass du da Vorteile siehst und wir haben aber auch drüber geredet, dass gerade da irgendwie viel auch verwässert wird. Andererseits hast du auch gesagt, dass es dieses Rückschrittsverbot gibt, also dass man eigentlich in Sachen, die mit Menschenrechten zu tun haben, nicht rückschrittig werden darf. Wie ist denn dein Ausblick? Was glaubst du, wie geht's jetzt weiter mit den Lieferkettengesetzen?
Also ich denke, die Gesetze werden jetzt mal 1-2 Jahre so bleiben, wie sie jetzt sind. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die Politik muss uns ja, also die einzige Aufgabe der Politik ist ja das, was du auch gerade vorher angesprochen hast, ja. Man kann ja nur einen Rahmen als Politik geben, damit alle die gleiche Ausgangssituation haben. Ja, und das war ja auch die Idee der Regulatorik, dass wir also quasi eine gemeinsame Spielwiese schaffen, ja, damit man dann hier vorangeht und Unternehmen, die sich daran nicht halten, dann eben entsprechend bestraft werden oder mit den negativen Konsequenzen rechnen müssen. Ja, so, das war ja die Idee dahinter. Aber was die Unternehmen aktuell überhaupt nicht verstehen, ist, dass die Regierungen gezwungen werden, in 3 bis 4 Jahren die Gesetze noch viel dramatischer zu machen, weil wir dann noch viel schlimmere Themen haben, was Klimawandel und so weiter angeht. Ja, so, also die Regierung wird gezwungen werden, die Gesetze noch schlimmer zu machen, als sie jetzt sind, ja, so von den Anforderungen her oder noch strikter. Deswegen sage ich an den Unternehmen immer, bitte richtet euch nicht an der Regulatorik oder an der Politik aus, sondern richtet euch an euren eigenen Lieferketten aus, ja, an euren eigenen Risiken, und die dürft ihr jetzt nicht für 2-3 Jahre wieder aus dem Blick verlieren, sondern da müsst ihr weitermachen, weil sonst seid ihr in, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Unternehmen die Nachhaltigkeit jetzt komplett ignorieren, dass es die in 5 Jahren nicht mehr geben wird.
Okay, ja super, vielen Dank dir für den Überblick. Wir kommen zum Ende. Die Wirtschaft schließt so langsam. Bei uns hier in der Wirtschaft kommen immer wieder Leute vorbei, die Plakate und Flyer auslegen. Möchtest auch du einen Tipp für eine Veranstaltung oder für ein Buch für unsere Besucherinnen hinterlassen?
Ich kann jetzt nicht ein Buch nennen, aber mein Appell ist wirklich, über den Tellerrand hinaus gucken. Also ich lese gerade sehr gerne die Harari-Bücher als Historiker oder die Posts und Bücher von Anders Inset. Das ist ein norwegischer Wirtschaftsphilosoph. Ja, ein bisschen mein Appell, einfach mal zu gucken, was sagen andere Disziplinen, was sagen andere Leute dazu, und das dann mal in die eigene Logik mit reinbringen. Das ist man auch sehr viel offener für Veränderungen.
Super, danke dir.
Ja, dann kommen wir zum Ende. Danke nochmal an unsere lieben Hörerinnen fürs Einschalten, und vor allem auch nochmal ein besonderer Dank an unseren Stammtisch, an die Leute, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Wir sind weiterhin auch noch stühlefrei. Ihr könnt uns sehr gerne unterstützen, beispielsweise über Patreon. Könnt ihr zur Stammgästin werden. In den Shownotes oder auf unserer Homepage erfahrt ihr wie. Und dann vor allem vielen, vielen Dank an dich, Lisa, dass du dir Zeit genommen hast und uns hier in der Wirtschaft besucht hast. Und
sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Spannender Austausch.
Okay, danke dir.
Sehr gerne.